Ja, vielen Dank, ihr lieben Musiker. Danke auch für das Gebet. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir im Reden und im Hören unter der Leitung des Geistes Gottes stehen. Und Gott möge es uns heute Morgen schenken. Man kann sich schon mal fragen oder muss sich vielleicht auch mal fragen lassen, sag mal, warum macht ihr das überhaupt? Ich meine, diesen ganzen Aufwand hier so rund um eine Taufe, das Taufbecken freilegen, säubern, mit hunderten Litern Wasser füllen, das Wasser gut temperieren, ich glaube, es hat 30 Grad, so wie ich gehört habe, alles schön herrichten. Warum macht ihr das, die ganze technischen Übertragung dann zu ermöglichen, dass man nachher die Taufe auch hier vorne per Bild miterleben kann? Warum macht ihr das, die Taufe in einen Gottesdienst zu integrieren, nach der Taufe alles wieder aufwischen, denn die Wasserlachen, die die Täuflinge hinterlassen, wo immer sie im Gemeindehaus sich dann umziehen und trockenlegen? Wie gesagt, man muss sich schon mal fragen lassen, warum man das denn so macht. Ich glaube, die Antwort fällt uns nicht schwer, oder? Wir machen es für unseren Herrn, für Jesus Christus. Weil wir einen Gott haben, der in seiner Liebe und seiner Güte immer wieder Menschen nachgeht. Dir nachgeht, mir nachgeht, Kindern nachgeht, Erwachsenen, Senioren nachgeht. Der ihr Vertrauen gewinnen will, der ihr Herz gewinnen möchte und sie zum Glauben an ihn führen möchte. Und er sagt, wo dies geschieht, dass ein Mensch mir begegnet und dass er mir sein Leben anvertraut, dann möchte ich, dass ihr ihn tauft. Habe ich es euch nicht gesagt? Mache zu Jüngern alle Völker und taufe die, die Jünger geworden sind, auf meinen Namen. Wir machen es, weil Jesus es gerne sieht, wenn Menschen, die an ihn glauben, sich taufen lassen. Wir machen es natürlich aber auch für die Täuflinge. Wenn wir hören, wie Gott in ihrem Leben Geschichte schreibt, wie sie erzählen, was Jesus Christus in ihrem Leben getan hat und wenn sie dann den Wunsch äußern, weil sie sich mit der Taufe beschäftigt haben, ja, ich wage diesen Schritt in der Nachfolge auch und gehe in dieses Taufbecken hinein. Das rührt das Herz an. Und ich habe schon viele Taufe jetzt selbst erlebt und war schon bei vielen Leuten auch Täufer und bin selber ja auch Täufling gewesen vor vielen Jahren. Aber es rührt jedes Mal mein Herz an, wenn jemand erzählt, wie er zum Glauben kam und wie er diesen Mut und diesen Schritt gefunden hat, sich taufen zu lassen. Hier schreibt Gott Geschichte in das Leben eines Menschen hinein. Und in der Taufe wird das deutlich. Aber wir machen es auch für jeden von hier. Jeder soll das mitbekommen, wenn ein Mensch Geschichte schreibt im Leben eines Menschen. Und ihr werdet nachher hören, wie der Simeon mit 7 Jahren erzählen wird, was Jesus ihm bedeutet. Und wie er sich Gedanken gemacht hat um die Taufe und wie er dazu kam, sich taufen zu lassen. Und ich glaube, das bewegt uns dann selbst auch immer wieder ein Stück weit. Warum ist die Taufe so ein wertvolles Geschenk für Kinder Gottes? Das erfahren wir heute auch wieder. Also dafür lohnt sich der Aufwand allemal und zwar auch jedes Mal. Und auch wenn wir heute nur einen Täufling haben und wenn das Besondere an ihm auch noch ist, dass er in Anführungsstrichen nur 7 Jahre alt ist. Der Aufwand lohnt sich. Und damit kommen wir zu dem Wort Gottes für heute. Und ich möchte heute uns mit hineinnehmen in dieses Thema Glaubenstaufe als ein bildreiches Geschehen. Glaubenstaufe, was ist damit gemeint? Viele unter uns werden es wissen. Es geht darum, dass Menschen die gute Nachricht von Jesus Christus hören. So lesen wir es in der Apostelgeschichte bei den ersten Christen. Und dann nehmen Menschen die Liebe Gottes in ihrem Leben auf und lassen sich relativ zügig. Das ist wie so ein Ereignisverbund. Man hört die Botschaft, man kommt zum Glauben und man lässt sich auf den Namen Gottes taufen. Das ist wie so ein Ereignisverbund, der in der Bibel stattfindet. Und ihr Lieben, wenn wir das so in unserer heutigen Zeit aufteilen, die Großkirchen taufen die Säuglinge und die Freikirchen taufen die Erwachsenen, ihr Lieben, dann liegen wir falsch. Es geht primär nicht um Erwachsenentaufe und es geht auch nicht primär um Kinds- oder Säuglingstaufe, sondern es geht um Glaubenstaufe. Das ist der Kern, was die neutestamentliche Taufe ausmacht. Wir taufen Menschen, die zum Glauben gekommen sind. Wir taufen Gläubige. Und das spielt jetzt erstmal keine Rolle, wie alt der Glaubende ist. Ob eben wie der Simeon 7 Jahre oder, ich habe es auch schon in meiner alten Gemeinde erlebt, die Anneliese, die 80 Jahre alt war und die mit einer weißen Badekappe ins Taufbecken gegangen ist, wird mir immer in Erinnerung bleiben, vor Augen stehen. Glaubenstaufe. Das Verständnis des Glaubens muss da sein. Und jetzt könnt ihr euch natürlich fragen, ist das bei einem 7-jährigen jungen Mann gegeben? Das Verständnis, das rechte Verständnis für den Glauben an Jesus, sodass er sich taufen lassen kann. Ist das nicht zu früh? Sollten wir nicht warten, wie es der Gesetzgeber sogar vorgegeben hat, mit 14 ist man religionsmündig, dann kann der junge Mensch selbst entscheiden, welcher Religion er zugehören will. Dann haben die Eltern in dieser Frage kein Recht mehr, das vorzugeben oder zu bestimmen. Sollten wir nicht warten, bis die jungen Menschen 14 Jahre alt sind, oder wir könnten es hier sagen, bis sie den Buttabschluss hinter sich gebracht haben? Ich weiß es nicht, ob wir da nicht manchem jungen Menschen die Türe zumachen, wo er jetzt gerade für ihn dran wäre, wo er sich mit dem Glauben beschäftigt, zum Glauben kam und über die Taufe nachdenkt. Und natürlich, und so, ich möchte euch sagen, wie wir diesen Weg gegangen sind mit dem Simeon. Natürlich muss das Einverständnis der Eltern da sein. Wie gesagt, die religiöse Mündigkeit ist erst ab 14 gegeben. Wir können also kein jungen Menschen taufen unter 14 ohne die Einwilligung der Eltern. Das ist Voraussetzung. Aber dann spricht man auch mit den Eltern. Wie seht ihr den geistlichen Werdegang eures Kindes? Man macht sich selbst ein Bild. Ich habe 1-2 Gespräche mit dem Simeon gehabt. Er hat mir auch Fragen stellen dürfen, auch Fragen, die mit der Taufe gar nichts zu tun hatten. Und war ein lustiges Zusammensein auch an mancher Stelle. Man spricht mit den Kindergottesdienstmitarbeiter, mit den Einzelnen, wie sie den jungen Mann erleben. Und dann formt sich so ein Bild, wo man dann so eine innere Gewissheit bekommt und eine Zuversicht zu sagen, ja, lass diesen jungen Menschen seine Glaubenstaufe erleben. Er hat auf seine Art, in seinem Alter verstanden, was es heißt, an Jesus Christus zu glauben. Und ihr Lieben, es gibt nur eine Bedingung für die Glaubenstaufe, oder? Nur eine einzige. Dass man sein Leben Jesus Christus anvertraut hat. Mehr bedarf es nicht. Mehr bedarf es nicht. Und deshalb wollen wir ihm die Taufe nicht verwehren. Und wisst ihr, man kann niemand ins Herz schauen. Und ihr werdet es auch nachher sehen. Er wird von mir getauft aufgrund seines Bekenntnisses. Aufgrund seines Bekenntnisses taufen wir ihn auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aufgrund dessen, was er bekennt. Aufgrund dessen, was wir an ihm sehen. Aber letztlich ins Herz hineinschauen kann man mit keinem Menschen. Bei keinem Kind, bei keinem Erwachsenen. Wir sind auf das angewiesen, was er bekennt und auf das, was man aus Gesprächen und aus dem Verhalten ersehen kann. Soweit zu der Taufe nachher. Und dann geht es eben, wie gesagt, um die Glaubenstaufe. Und jetzt möchte ich uns 4 aussagekräftige Bilder in aller Kürze mit auf den Weg geben. Das eine ist das Grundlegende, oder das erste ist das Grundlegende und auch das Zentrale. Hier das erste Bild. Paulus schreibt an die Gläubigen geworden in Kolosse, also wieder an Menschen, die von Jesus Christus gehört haben, zum Glauben gekommen sind und sich dann haben taufen lassen. Und er schreibt ihnen, dass die Taufe, die Glaubenstaufe, ein Beerdigungs- und ein Auferstehungsgeschehen ist. Mit Christus seid ihr begraben worden durch die Taufe und mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der Jesus auferweckt hat von den Toten. Was an diesem kleinen Bibelvers aus Kolosser 2, Vers 12 auffällt, ist, dass zweimal das Wort mit von Paulus verwendet wird. So seid ihr nun, so drückt es Paulus aus, mit Christus begraben worden und ihr seid mit ihm auferweckt worden. Welch eine Sicht der Dinge von Paulus hier zur Glaubenstaufe. Durch das kleine Wörtchen mit entsteht eine Verbindung, wird eine Verbindung geschaffen von unserem Leben zu dem Leben von Jesus Christus. Stellt euch vor, was einst nach Golgatha, als Jesus am Kreuz gestorben war, begraben worden ist, dann geschah, ist für den, der an Jesus glaubt, nicht mehr ein von ihm losgelöstes Ereignis. Man kann das ja einfach so historisch aus der Distanz betrachten. Da ist ein guter Mensch, und es mag sein, dass er Sohn Gottes war, damals auf Golgatha gekreuzigt worden. Paulus sagt, wenn du zum Glauben gekommen bist, dann bist du mit diesem Ereignis verbunden, verknüpft. Dann kannst du es nicht mal nur rein historisch aus der Distanz betrachten. Dann kommt das in dein Leben hinein. Dann bist du mit diesem Christus, mit Jesus begraben, und 3 Tage später ist Jesus Christus am Ostermorgen auferstanden. Und deshalb ist dieses Ostermorgengeschehen auch nicht fern von deinem Leben. Du bist jetzt auch mit ihm auferweckt worden. So eng verknüpft Gottes Wort das Geschehen damals um Jesus mit deinem Leben, wenn du zum Glauben kommst. Das alte Leben ohne Gott ist vorbei. Du bist auferweckt worden in ein neues Leben hinein. So, und dann höre ich diese Botschaft, und viele von uns haben diese Botschaft, auch dieses Bild, wahrscheinlich schon oft gehört. Aber wisst ihr was? Gott weiß, wir sind vergessliche Leute. Und wir müssen immer wieder an wichtige geistliche Wahrheiten erinnert werden. Dass sie klar werden. Dass sie nicht trübe bleiben. Dass wir es wieder klar sehen, wie es Gott gemeint hat. Und damit wir das nicht vergessen, mit Christus begraben, mit Christus auferweckt zu sein, schenkt er dem, der glaubt, eben diese Taufe. Die Glaubenstaufe. Und somit ist die Glaubenstaufe zuerst ein Beerdigungsgeschehen. Ihr Lieben, wir feiern die Beerdigung des alten Lebens ohne Gott. Das wird begraben. Und wir feiern ein Auferstehungsleben in ein neues Leben hinein. Welch ein Geschenk, das hautnah erleben zu dürfen, was sich geistlich in mir vollzogen hat. Ein aussagekräftiges Bild. Und jeder Täufling nimmt es dann mit allen Sinnen wahr, wenn er auf den Namen Jesus getauft wird. Das alte Leben, mein altes Leben, wird in diesem Wassergrab beerdigt. Und ich werde hochgeholt und stehe ab nun in einem neuen Leben mit Jesus. Wisst ihr, ich komme aus einem wirklich guten Elternhaus, aber der Glaube hat in meinem Elternhaus nur ganz peripher überhaupt eine Rolle gespielt. Ich habe dann turbulente Jugendtage gehabt und noch viel schwierigere junge Erwachsenenzeit. Bin dann wirklich auch auf die schiefe Bahn gekommen. Nicht so, wie der Uli das letzten Sonntag erzählt hat, Gott hat da bewahrt, das ist schön. Aber als ich Jesus kennengelernt habe und erfahren habe, dass das alte Leben in einem Wassergrab, dass ich das erfahren darf, dass es beerdigt ist, das hat mir so viel an Freiheit und Entlastung gegeben, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und zu wissen, ich stehe jetzt in einem neuen Leben. Und der Taufvers, den ich bekommen habe, sei stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, Epheser 6, Vers 10, ist einer meiner prägenden Verse für mich, für mein Christsein, aber auch für meinen Dienst geworden. Meint ihr, ich könnte Pastor sein, wenn ich immer aus der eigenen Kraft das machen müsste oder nur könnte? Nein, es geht nur, wenn ich lerne, immer wieder stark zu sein im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und so ist die Taufe bei mir. Ich kann nur sagen, dass Gott richtig tief seine Liebe und seine Macht in meine Biografie eingemeißelt oder eingeprägt hat durch die Taufe. Ein aussagekräftiges Bild. Und es ist genügend Wasser da, dass man das mit Haut und Haaren durch Untertauchen und wieder Auftauchen erleben darf. Aber jetzt apropos Wasser, das zweite Bild zur Taufe hat stark mit der Wirkung von Wasser zu tun. Und lesen wir einmal hier vorne, was gemeint ist. Apostelgeschichte 22, Vers 16. Ihr könnt euch schon mal überlegen, wer sagt das zu wem. Und nun, was zögerst du? Steh auf, rufe in Jesu Namen an, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen. Wer spricht hier und wer wird angesprochen? Hat jemand eine Idee? Apostelgeschichte 22. Na gut. Nee. Gut, ich löse es kurz auf. Hananias spricht diese Worte zu Paulus. Letzterem, also diesem Paulus, ist gerade bewusst geworden, dass er so einiges auf dem Kerbholz hat. Er erzählt in Apostelgeschichte 22 seine Bekehrungsgeschichte. Dass er so einiges auf dem Kerbholz hat. Mit dem Kerbholz, wie ihr es hier vorne seht, wurden früher Schuldverhältnisse dokumentiert. Mit einem Messer wurden die Schulden so Kerben eingeritzt in das Holz. Und dann wurde dieses Holz längs gespalten, so wie ihr es auf diesem Bild auch sehen könnt. Und ein Teil bekommt der Schuldner und ein Teil bekommt der Gläubiger. Und zusammengefügt zeigt das Kerbholz dann immer zweifelsfrei an, ob zwischenzeitlich manipuliert wurde oder nicht. Ich glaube, für die damaligen Verhältnisse ganz schön clever. Und von diesem Gebrauch leitet sich unsere Redewendung ab, etwas auf dem Kerbholz haben. Und Paulus hatte einiges auf dem Kerbholz. Aber wisst ihr was? Er war sich dessen nicht bewusst. Und er hat sogar gedacht, er hat vielleicht gar nicht so viel auf dem Kerbholz. Weil er dient doch Gott. Er kommt doch aus einem frommen Hause. Er ist mit dem besten von den besten Theologen geschult gewesen. Er kannte die Bibel, er kannte das Alte Testament. Und wenn er jetzt diese Sekte der Nazarener verfolgt, dann steht er im Dienst und im Willen Gottes. So war Paulus unterwegs. Ich bin fromm und ich bin mit Gott im Reinen. Ich bin auf einem rechten, auf einem gottgefälligen Lebensweg. Und ihr Lieben, wie viele Menschen sind heutzutage auch noch so unterwegs? Und vielleicht würdest du das von dir heute Morgen auch sagen. Ich bin gottgefällig fromm unterwegs. Das, was der Olli hier letzten Sonntag erzählt hat von Hooligans und dass man zum Fußballspielen nur geht wegen der dritten Halbzeit, wo man sich dann prügelt, das ist so ferne wie die Sterne in meinem Leben. Nein, ich bin fromm, ich bin gottgefällig unterwegs. Natürlich mit den ein oder anderen Dingen, die nicht so gut sind. Aber im Grunde kann ich meinen Lebensweg für richtig und gut halten. So war Paulus unterwegs, bis sich ihm Jesus in den Weg gestellt hat, ihr wisst, um Damaskus. Und dann kommt das Kerbholz plötzlich hoch. Es schwimmt auf dem Lebens von Paulus. Und nun heißt es von wegen, ich bin mit Gott im Reinen. Meine Lebenswege sind vor Gott unrein. Ich bin nicht auf dem rechten Weg, ich bin auf einem Irrweg, auf Sackgassen. Und die Kerben sitzen tief und zahlreich auf seinem Kerbholz. Mann, ich bin ja von Gott gedrängt und gar nicht mit ihm unterwegs. Warum verfolgst du mich, rief Jesus ihm zu. Ich bin eigentlich ein Menschenverächter und fast ein Menschenmörder geworden. Schuldhaft im Denken, im Reden und im Tun. Und das ging ihm in dieser Stunde vor Damaskus so zu Herzen, das ging ihm durch Mark und Bein, dass er Jesus dann seine Schuld bekannte, Gott um Vergebung bat und dass es im Saulus eben dieser Paulus wurde. So, und jetzt sagt Paulus, und genau in diese Lebenssituation hinein, wo dieses Kerbholz auf der Wasseroberfläche meines Lebens schwamm und mir deutlich wurde, in diese Lebenssituation hinein, kommt nun dieser Hananias und sagt zu ihm diese Worte hier. Lieber Paulus, und nun was zögerst du? Steh auf, rufe Jesu Namen an, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen. Wenn wir Augenzeugen gewesen wären dieser Begegnung zwischen Hananias und Paulus in dieser Situation, was meint ihr, wie haben diese Worte von Hananias auf diesen Paulus gewirkt? In dieser Situation, in dieser Stunde. Ich könnte mir vorstellen, dass sie befreiend gewirkt haben. Ich kann und ich darf neu anfangen. Ruf den Namen Jesu an, sagt Hananias. Vertraue dein Leben Jesus an und deine Sünden sind abgewaschen. Ich könnte mir vorstellen, dass es volle Ermutigung für Paulus war. Gott vergibt mir und er wäscht mich rein. Lass dich taufen, erlebe diese Reinigung wie in einem Wasserbad. Ich muss euch was sagen, von meiner Kindheit her. Bei uns war samstags immer Badetag. Nicht? Egal wie dreckig man war oder nicht, aber samstags war immer Badetag. Für meine Schwester und für mich. Es war immer nur die Frage, wer muss zuerst. Aber beide wurden durch die Badewanne gezogen. Da musste der Dreck der Woche abgewaschen werden. Heute ist man da, glaube ich, lockerer, nicht? Zumindest wir waren auch schon locker mit unseren Kindern an dieser Stelle. Aber es ist immer noch gut, wenn man für Reinigung sorgt. Und so gilt es auch im geistlichen Leben. So gilt es auch im geistlichen Leben. Hast du diesen geistlichen Badetag deines Lebens schon erfahren? Dass du den Namen Jesus angerufen hast und dass du dich hast auch taufen lassen. Und so wie das Badewasser den Dreck abspült der Woche, so soll das Taufwasser ein Bild dafür sein, dass dein Dreck im Leben abgespült ist, abgewaschen ist. Bring dein Kerbholz zum Kreuzesholz von Golgatha. Bring dein Kerbholz zum Kreuzesholz und erlebe in deiner Glaubenstaufe ein reinigendes Wasserbad. Gott hat alle deine Sünden abgewaschen. Und jetzt noch ein drittes Bild. Ja, die Glaubenstaufe ist ein bildreiches Geschehen. Und das nächste Bild hat etwas mit Anziehen zu tun. Und mit diesem Anziehen bekenne ich auch etwas. Mittlerweile war Paulus im Glauben gereift und stand fest. Und er schreibt im Galaterbrief 3, Vers 26 bis 27. Ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier wird wieder ganz klar deutlich, durch den Glauben, indem man sein Leben Jesus anvertraut, wird man zum Kind Gottes. Nicht durch irgendeinen Taufritus oder sonst wer. Durch den Glauben wird man ein Kind Gottes. Die Taufe zeigt mir dann bildhaft etwas an. Entweder Grab und Auferstehung, Wasserbad, die Sünden sind abgewaschen, oder ich habe Christus angezogen. Ein schönes Bild, oder nehmt es einmal mit. Wir alle haben uns heute angezogen. Und ich glaube, wenn man in den Gottesdienst geht, doch, ich denke schon, man macht sich noch Gedanken, was ziehe ich an im Gottesdienst. Wir machen uns Gedanken, was wir anziehen. Machen wir uns mal wieder darüber Gedanken, wen wir angezogen haben, dadurch, dass wir Kinder Gottes geworden sind. Ihr habt Christus angezogen, wie ein Gewand, wie eine Kleidung, das euch Würde schenkt. Ihr seid neu eingekleidet, wie ein Gewand, das sich schützend um dich legt und Sicherheit gibt, wie ein Mantel, der dich wärmt und schützt und Geborgenheit gibt. In der Grundschule gab es zu meiner Zeit auch schon sogenannte Lernworte. Lernworte, das heißt, es sind Worte, die gilt es zu lernen. Und wie lernt man die am besten? Indem man, zumindest war es auch so zu meiner Zeit, aber ich habe hier so ein Zitat aus dem November 2002, also gut, ist jetzt auch schon 15, 16 Jahre her, aber jetzt müssen wir mal die Lehrer fragen, ob man es heute auch noch so macht. Aber indem man die Worte immer wieder schreibt, dann lernt man sie. Und hier hat ein Schüler das Wort anziehen gelernt, indem er es immer wieder in verschiedenen Sinnzusammenhängen geschrieben hat. Nicht? Meine Mami zieht sich an, meine Schwester zieht sich an. Ich habe mich nur gefragt, was macht der Papi eigentlich? Heute musst du dich warm anziehen. Das kennen wir auch so, diese Übertragung, nicht? Also Freundchen, wenn wir uns das nächste Mal sehen, zieh dich warm an. Im Winter muss man sich warm ziehen, ich ziehe mich gerne cool an, nicht? Das ist natürlich auch heute immer noch angesagt. Aber übertragen wir es aufs Glaubensleben. Sich anziehen ist, Christus anziehen ist auch so ein Lerntext. Ihr habt Christus angezogen. Vielleicht müssen wir das immer wieder mal schreiben und darüber nachdenken und meditieren, was heißt das dann? Christus ist ein sauberes Kleidungsstück. Das schenkt mir Würde. Im 1. Korinther 1, Vers 30 heißt es über Christus, Christus ist uns zur Weisheit geworden, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Das sind hochtheologische Begriffe. Darüber muss man einmal nachdenken. Wenn ich Christus angezogen bin, dann bin ich vor Gott gerecht gesprochen. Dann bin ich vor Gott geheiligt, dann bin ich vor Gott erlöst. Ich habe doch das Gewand, ich habe doch Christus angezogen, der mir Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung ist. Ihr Lieben, wir müssen ganz neu darüber nachdenken, wer wir in Christus sind. Wie ein dicker Mantel, der dich wärmt, geborgen hält. Nehmt das mal einfach auch wieder mit. Und so wie das Taufwasser dich umhüllt, und der Täufling spürt das mit Haut und Haaren. So umhüllt dich Jesus Christus wie ein Kleidungsstück. Das kann man in der Taufe sich auch zusprechen lassen. Und vielleicht ist es ein Bild, das dich anspricht und sagt, ja, das wäre so wichtig für mein Leben. Noch ein letztes Bild, eine Liebesbezeugung an Jesus. Jesus sagt, wenn ihr mich wirklich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Johannes 14, Vers 15, wir wissen, Jesus muss Abschied nehmen. Und dieser Vers ist aus den Abschiedsreden Jesu entnommen. Er bereitet seine Jünger darauf vor. Und wenn jemand Abschied nimmt, das wissen wir auch, dann sind die Worte oft gut bedacht und gewählt, wenn man weiß, eine Trennung, ein unwiderrufliches Trennung wird stattfinden. Und Jesus kommt auf das zu sprechen, was ihm am wichtigsten ist, auf die gegenseitige Liebe. Und stillschweigend setzt er voraus, dass seine Jünger jetzt um seine Liebe wissen. War er nicht 3 Jahre, Tag und Nacht, 24 Stunden, rund um die Uhr mit ihnen zusammen? Er setzt voraus, dass sie jetzt etwas verstanden haben, dass etwas in den Kopf und in das Herz gefallen ist von der Liebe Jesu. Wir haben vorhin gesungen, Jesus ist die Liebe Gottes in Person. Diese selbstlose Liebe. Bedingungslos hat er sie angenommen. Hingebungsvoll stets das Beste für sie gesucht. Ach ja, hat er nicht gerade gestern Abend allen Jüngern noch die Füße gewaschen? Am nächsten Tag wird er am Kreuz für sie sterben aus Liebe. Pure Liebe, die sich in Taten zeigt, nicht in leeren Worthülsen erschöpft. Jesus Christus wäre als Schlagersänger niemals hier aufgetreten und hätte nur die Lieder über die Liebe getönt und gesungen. Nein, er war vielmehr ein Mann der Liebestat. Und das Schlagergesäusel hat er anderen überlassen. Und er möchte, dass wir als seine Jünger, auch was die Liebe anbelangt, Kinder Gottes der Tat sind. Wenn ihr mich wirklich liebt, sagt Jesus, dann werdet ihr meine Gebote halten. Und jetzt übertrage ich das mal auf unser heutiges Thema. Jesus sagt in seiner Abschiedsrede im Matthäus-Evangelium, tauft alle, die an mich gläubig geworden sind. Macht sie zu Jüngern. Und dann tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Tut dies und zeigt damit, dass ihr mich liebt. Und ich möchte jetzt ein Dankeschön sagen an alle Mitarbeiter heute, die es möglich gemacht haben, dass der Simeon heute getauft werden kann. Die das Taufbecken hergerichtet haben. Die sich jetzt im Kindergottesdienst um ihn kümmern. Da haben sie auch nochmal das Thema Taufe ein Stück weit. Den Eltern, die ihm geholfen haben, ihren Glauben vorgelebt haben. Allen, die dazu beigetragen haben, dass der Simeon sich heute taufen lassen kann. Aus Liebe zu Jesus tun wir das, was Jesus uns aufträgt. Aber es gilt auch das andere, das sei nicht unerwähnt. Wenn du zum Glauben an Jesus gekommen bist, ich weiß es nicht, was gestern, was vorgestern, was vorvorvorgestern, was im letzten Jahrhundert oder noch weiter davor, ich weiß es nicht. Aber du weißt es. Wo hat die Glaubenstaufe den Platz? Hat sie schon einen Platz gehabt in deinem Leben? Jesus sagt, wenn ihr mich wirklich liebt, wenn du mich liebst, dann wirst du das tun, was ich dir schenken möchte. Dann wirst du das nicht einfach so leichtfertig auf die lange Bank schieben. Oder sagen, es ist nicht wichtig. Und dann kommen wir so theologisch, natürlich ist die Taufe nicht heilsnotwendig. Aber wenn ich sage, sie ist heilsabbildend, dann denkt man darüber nach. Sie bildet dein Heil ab. Und warum willst du dieses große Geschenk deinem Glaubensleben nicht schenken, nicht geben, wenn Jesus sagt, ich kenne dich besser, du brauchst das. Du brauchst dieses Erinnerungszeichen in deiner Biografie mit mir. Und es ist ein Ausdruck deiner Liebe zu mir. Wisst ihr, ich hatte vor 2 Wochen in der FEG Hasloch, bin ich ja auch noch mit so einem kleinen Zeitfenster Pastor. Und da hatten wir vor 2 Wochen einen Taufgottesdienst. Wir hatten 6 Täuflinge. Und 2 davon haben mich besonders bewegt. Warum? Es sind meine Brüder aus der Gemeindeleitung. Und die sind schon ein bisschen älter als ich. Also ich bin ja der Jüngste. Die anderen sind schon über 60. So. Und ich habe zu den beiden gesagt, ich hab diesen Taufabend mit 4 Menschen, die sich interessieren für die Taufe. Und ihr müsstet eigentlich als Gemeindeleiter, müsstet ihr eigentlich mal dabei sein und gucken, was sage ich da? Ihr müsstet das mal miterleben, nicht? Damit wir auch nachher drüber reden können, gemeinsam, und ihr auch wisst, wovon ich rede, wenn ich von Taufe spreche, von der Bibel her. Na, haben sich die beiden eingelassen und sind zu diesem Taufabend gekommen. Und ich habe damit gar nicht gerechnet, aber Gottes Geist hat sie so angesprochen, dass sie nach diesem Abend gesagt haben, Hans-Peter, wir möchten uns gerne taufen lassen. Wir haben gesehen, dass die Glaubenstaufe die einzig richtige, von der Bibel her legitimierte Taufe ist. Und habe sie gefragt, warum wollt ihr es tun? Ihr seid länger im Glauben als ich. Ihr seid Gemeindeleiter. Ihr leitet die Gemeinde mit. Warum wollt ihr das jetzt noch tun? Und dann kam genau dieses Thema. Weil wir gemerkt haben, wir möchten es aus Liebe zu Jesus tun. Und wir haben etwas versäumt seit 50, seit 40 Jahren. Und das möchte man jetzt aus Liebe zu Jesus einfach nachholen. Und der eine hat dann gesagt, aber ich möchte mich gerne in Israel taufen lassen. Weil ich habe so eine Israel-Reise mit meiner Frau. Und dann, also ich weiß gar nicht, warum ich so den Mut gefunden habe. Da habe ich zu ihm gesagt, nee, getauft wird man zu Hause. Habe ich ihm gesagt. Naja gut, es kam dann noch ein bisschen dramatischer. Er hatte dann noch einen Autounfall, dann musste er die Israel-Reise absagen, nicht? Und dann hat er auch gemerkt, ah ja klar, ich lasse mich zu Hause taufen in meiner Gemeinde. Und es war so ein bewegender Gottesdienst, von den beiden zu hören, ihre Glaubensgeschichte und ihre Taufgeschichte. Aus Liebe zu Jesus. Wenn ihr mich wirklich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Ihr Lieben, Taufe ist Gottes Geschenk an dich als Kind Gottes. Wirklich, es ist ein Geschenk. Und ein Geschenk muss man annehmen. Und man muss es auspacken. Man muss es erleben, oder? Es muss seine Wirkung entfalten im Leben. Und ich weiß, dass wir Christen es geschafft haben, aus jedem Geschenk Gottes, sei es die Taufe, sei es das Abendmahl, sei es Heiliger Geist, sei es die Bibel, sei es Gemeinde, wir haben aus jedem tollen Geschenk Gottes für unser Christsein einen Streit- und Zankapfel gemacht als Kinder Gottes, im Laufe der Kirchengeschichte und immer wieder noch. Also da werden wir mal Rede und Antwort stehen unserem Herrn. Wie konntet ihr aus den tollen Geschenken, die ich euch gegeben habe, immer wieder euch nur streiten und die Köpfe einschlagen und nicht zusammenfinden? Da werden wir einiges Jesus zu erklären haben. Seht es ganz neu als Geschenk. Prüft es von der Bibel her. Prüft auch das, was ihr heute gehört habt, ob sich so in der Bibel verhält. Prüft es. Ich möchte euch nur mal zum Schluss einfach diese vier Bilder vor Augen malen. Beerdigung und Auferstehung. Danke, Herr, dass du mein Leben neu gemacht hast. Und das darf ich in der Taufe hautnah erfahren. Reinigung von Schuld. Ja, ich bringe das Kerbholz meines Lebens an das Kreuzesholz. Und danke, dass die Taufe wie ein reinigendes Wasserbad ist. Danke, dass du wie ein schützendes Gewand um mich bist, dass ich dich dann angezogen habe. Und wie das Taufwasser mich umhüllt, so will ich lernen, was es heißt, von dir im Alltagsleben umhüllt zu sein. Und ja, Herr, deine Liebe zu mir ist so groß und so tief. Und auch wenn ich es versäumt habe mit der Taufe, dann will ich es jetzt aus Liebe zu dir nachholen. Ich möchte uns einige Momente der Stille geben, wo ihr mit Gott im Gespräch sein könnt. Dann werden wir ein Lied singen. Ich darf euch Musiker schon nach vorne bitten. Und dann kommen die Kinder in großen Scharen hier rein und unter ihnen der Simeon als Täufling. Und dann werden wir ihn frohen Herzens und dankbar taufen. Herr Jesus, wir wollen dir von ganzem Herzen neu danken für die wirklich wunderbaren und tollen Geschenke, die du uns machst. Du weißt darum, dass wir hier auf dieser Erde als deine Kinder angefochten sind und dass es nicht immer einfach ist, im Glauben zu bestehen, im Glauben durchzuhalten. Und deshalb gibst du uns so tolle Geschenke an die Hand, wie dein Wort, wie das Abendmahl, wie die Gemeinschaft der Kinder Gottes, wie den Heiligen Geist, der in uns lebt. Aber auch wie die Taufe. Danke für diese tollen, wunderbaren Geschenke. Herr, hilf uns da, wo wir zögerlich an diese Geschenke herangehen, dass wir erkennen, woran es liegt. Und hilf uns, Herr, dass wir diese Geschenke in unserem Leben auspacken, erleben und Freude und Segen, der darin liegt, erfahren dürfen. Lass es unsere eigene Überzeugung werden. Hilf, dass niemand sich gedrängt, gedrückt oder genötigt fühlt. Schenk viel Freiheit in diesen Geschenken und in den Fragen dazu. Aber Herr, schenk uns auch wieder die Sicht, wie gut du es mit uns meinst und wie reich du uns beschenken willst. Danke, Herr. Amen.